Ja, vielen Dank, Rahel, zunächst auch mal für die Anmoderation. Du hast davon gesprochen, dass das spannend sein könnte, sichtbare, unsichtbare Jesus. Ich musste gestehen, dass die Spannung liegt ganz auf meiner Seite so ein bisschen auch etwas. Es ist auch immer spannend, eine Predigt zu halten. Man kann das vorbereiten, aber wie das nachher dann auch kommuniziert ist, nachher im Gottesdienst, ist das immer noch eine andere Sache. Es gibt in der Bibel einfach unglaubliche Dinge, die berichtet werden. Und ich möchte uns heute damit einfach mal so ein bisschen konfrontieren. Was glauben wir eigentlich? Mal so im Verhältnis zu anderen Menschen. Ja, was die denken, wenn ich sage, ich glaube das so und so. Darum habe ich diese Frage auch als Titel genommen. Glaubst du das? Der Predigtext ist Markus 16, das ist das ganze Kapitel. Und was ich vorweg schicken möchte, ist, dass ich persönlich, ja, das Osterfest und damit das Auferstehungsfest eigentlich das Beste finde, was die Christenheit zu bieten hat. Ja, damit ist endgültig mal ein Schlusspunkt dem Tod gesetzt. Ja, die Endgültigkeit ist genommen. Ja, und Jesus Christus, als er gerufen hat, es ist vollbracht, das ist keine Rhetorik gewesen, die dann gut in die Kreuzesszene passte. Ja, das war ein Siegesruf gewesen. Ja, und damit ist alles erledigt, was letztendlich negativ auch für diese Menschheit von Bedeutung ist. Und die große Chance, mit diesem Jesus Christus dieses Negative überwinden zu können und überwunden zu haben, das bieten wir als Christen den Menschen an. Das ist Evangelium. Und darum freue ich mich eigentlich immer auch über eine Osterpredigt, wenn ich sie halten kann. Markus 16, könntet ihr vielleicht an der Technik mitlesen, während ich den Text vorlese und weiterschalten. Das ist dann flüssiger. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben, also den Leichnam des Herrn. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Das ist der Sonntag, darum treffen wir uns auch heute hier. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabestür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Gott geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und dann berichtet Markus weiter. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie das sofort? Eben nicht. Glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ich möchte uns noch einmal einladen zu einem Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Danke, himmlischer Vater, dass wir uns an diesem Morgen daran erinnern dürfen, dass dein Sohn Jesus Christus auferstanden ist und dass der Tod seine letzte Macht verloren hat und dass diese Auferstehung auch uns ganz persönlich gilt. Auch wir, Herr Jesus, sind mit dir auferstanden. Einfach danke dafür. Amen. Ich habe mir die Frage gestellt zunächst mal, auch wenn das jetzt schon eine andere Folie ist. Geht die weiter? Genau. Die Ewigkeitshoffnung ist in aller Menschen Herz gelegt. Wenn wir hier so einen Bericht lesen in Markus 16, ja, und dann sind das Leute, die sehen Jesus und erzählen das und die anderen glauben das nicht. Wie kommt es eigentlich, dass ich heute, wo ich weder das eine noch das andere erlebt habe, daran glaube, an die Auferstehung, wo ich doch 2000 Jahre entfernter bin und es eigentlich doch viel schwieriger habe, an so eine Geschichte aus der Vergangenheit zu glauben. Und darum möchte ich uns ein paar Dinge so grundsätzlich zunächst mal zum Menschsein auch vorweg schicken. Ich bin davon überzeugt, weil wir nämlich keine Engel sind, sondern Menschen sind, die beziehungsorientierte Wesen sind, auf Gott hin grundsätzlich. Egal, ob wir an diesen Gott glauben oder nicht. Er existiert ja trotzdem. Ja? Weil wir beziehungsorientierte Menschen sind, haben wir irgendeinen Keim in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Bewusstsein, den wir vielleicht auch nicht genau definieren können. Aber im Buch Prediger steht zum Beispiel, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich irgendwie, nennen wir das vielleicht mal eine kleine Sehnsucht nach einer Ewigkeit in unserem Herzen. Wir können das aber nicht erklären. Weder woher das kommt, ja, noch was das bedeutet. Und wir können sie auch nicht selber stillen. Sie bleibt einfach da. Das ist aber vorhanden, weil wir Gottes Ebenbild sind. Prediger 3, Vers 11. Und darum möchte ich uns drei Wörter aus der Bibel mal weitergeben. Es ist immer ganz gut, wenn man auch ab und zu mal hört, was wirklich so in der Bibel steht, also von den Begriffen her. Ja? Wir kennen eigentlich nur dieses eine Wort Auferstehung. Das hat im Neuen Testament aber manchmal auch Veränderungen und dann hat es eine andere Bedeutung. Und es gibt manchmal auch so bestimmte Adjektive davor, also Eigenschaftswörter davor, die die ganze Sache nochmal ja, etwas erklären. Das normale Wort für Auferstehung ist Anastasis. Das kommt zum Beispiel Matthäus 22, 23 vor. Ja, da ist allgemein die Auferstehung der Toten gemeint. Und dieser Text ist aus dem Zusammenhang heraus, da kommen die Sadduzäer zu Jesus, ja, die glauben nämlich nicht an die Auferstehung, ja, und darum steht das da drin, ja, und die sagen, hör mal, Jesus, da hat dieselbe Frau verschiedene Brüder, die sind alle gestorben, immer nacheinander gehabt. Wessen Frau wird sie denn in der Ewigkeit sein? Nach der Auferstehung, fragen sie. Da gebrauchen sie selber dieses Wort, obwohl sie gar nicht dran glauben. Also sie gebrauchen dieses Wort ironisch, Auferstehung. Sie glauben nicht daran, aber sie gebrauchen es ironisch. Es kann es ja gar nicht geben. Diese Frau hat ja 7 Männer gehabt und sie kann in Ewigkeit nur einen haben. Das ist ihr Denken. Guckt selber nach, wie das aufgelöst wird. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Steht Matthäus 22. Ja? Dann gibt es eine besondere Vorsilbe, und die ist für uns Christen von wirklich zentraler Bedeutung, Ex-Anastasis. Ja? Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt Aus-Auferstehung. Das ist die Vorsilbe Ex, wenn irgendwo etwas rauskommt. Aus den Toten heraus. Das ist insofern von zentraler Bedeutung, weil damit zum Beispiel die erste und die zweite Auferstehung, Offenbarung 5, auch gemeint ist. Ja, die Bibel spricht nämlich von 2 Auferstehungen, die in der Zukunft liegen. Ja, auch das sollten wir Christen einfach wissen. Ja, Und es wird gesagt, dass glückselig derjenige ist, der an der ersten Auferstehung teilhat. Denn das ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Das sind diejenigen, die mit Jesus gelebt haben, schon jetzt in dieser Zeit. Ausauferstehung bedeutet, da gibt es eine Auferstehung einer bestimmten Menge, die wir nicht definieren können. Und es bleibt aber eine andere bestimmte Menge noch tot und nimmt nicht teil an dieser Auferstehung. Darum ist dieses Wort Ex-Auferstehung gewählt worden. Und es gibt es nur einmal im Neuen Testament, nämlich im Philipperbrief. Ja. Aber Paulus bezeugt es selbst, dass er daran teilhaben wird, wie alle anderen Gläubigen eben auch. Und dann gibt es noch eine Art dritte Formulierung. Das heißt, Kreissohn Anastasis, das gibt es nur im Hebräerbrief, das ist jetzt auch nicht so ganz entscheidend, aber diese Vorsilbe bzw. dieses Adjektiv ist entscheidend. Sie wird unterschieden zwischen der Auferstehung, wenn Jesus Christus zum Beispiel Tote auferweckt hat, den Lazarus, ja, zu einer Auferstehung ins ewige Leben. Und da wird gesagt, das eine ist zwar ganz nett, denn die Schwestern haben ihren Bruder wiederbekommen durch die Auferstehung. Das ist gut gewesen. Ja, aber das ist keine persönliche Rettung gewesen. Ja. Die bessere Auferstehung, die vorzüglichere Auferstehung ist diejenige oder diese Auferstehung, die dann passieren wird, wenn Jesus Christus seine Gemeinde vollendet. Und da gehören wir zu. Und das ist letztendlich unsere persönliche Ewigkeitshoffnung. Jetzt möchte ich uns abrupt ein bisschen wieder runterholen, ja, aus diesen Tiefen so der Exegese des biblischen Wortes, ja, und einfach mal eine profane Frage stellen. Ne? Hätte der auferstandene Jesus fotografiert werden können? Antwortet bitte nicht vorschnell. Ja? Hätte der auferstandene Jesus fotografieren? Und ich muss gestehen, es ist ein Zitat, diese Frage ist gar nicht von mir, ja. Es hat vor 3 Jahren, ich bin da nicht mehr ganz sicher, ich habe ihn nicht mehr gefunden, ja, einen Artikel in der Bild-Zeitung gegeben und da haben die Reporter Theologen interviewt und haben genau diese Frage gestellt. Ja. Was ich damals gelesen habe, weiß ich nicht mehr so ganz genau, jedenfalls, die haben sich versucht, ein bisschen rauszureden, ja, aus diesem Thema, ne. Ich fand diese Frage aber trotzdem einfach mal interessant, vom biblischen Wort her nachzugehen. Ja, wenn es damals Handys gegeben hätte mit Kamera, ja, hätte man kurz seinen Teil zücken können und dann, ja, Jesus ist auferstanden, wir machen jetzt mal Bilder. Ne, und dann geht das per WhatsApp in die ganze Welt. Ja, wäre ja cool gewesen. Wir hätten dann heute wenigstens mal so ein bisschen doch Dokumente. Gab's eben nicht, ja. Da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, hätte das überhaupt funktioniert? Ja, ich will euch auch gleich erklären, warum. Als Jesus auferstanden war, hatte er einen sogenannten Auferstehungsleib. Ja, Johannes 20 lesen wir das, ne, dass er durch verschlossene oder in verschlossene Räume gehen konnte. Es wird mehrmals erwähnt, dass die Türen verschlossen waren. Die Türen waren verschlossen. Natürlich kann man dann spitzfindig sein, ach, da waren die Fenster vielleicht offen. Ja? Oder da hat wieder einer das Dach abgedeckt. Oder wie auch immer. Ja? Das ist natürlich jetzt ein bisschen spitzfindig und absurd. Warum erwähnt denn Johannes, dass die Türen verschlossen waren? Weil Jesus einfach mittendrin plötzlich erschien in diesem Raum bei seinen Jüngern. Und das passierte im Abstand von einer Woche 2-mal. Einmal war der Apostel Thomas dabei und einmal war er nicht dabei. Und das ist ein ganz entscheidender Text, ne? Weil auf der einen Seite war das wohl kein stofflicher Leib, sonst hätte der ja eine Tür aufbrechen müssen. Kam einfach rein. Auf der anderen Seite muss es aber ein substanzieller Leib gewesen sein. Ja? Denn er konnte dem Thomas sagen, hier, nimm deine Hand und leg sie in meine Wundmale. Ja, meine Seite und in meine Hände. Ne? Und dann hat Jesus einen entscheidenden Satz gesagt. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist die große Herausforderung heute auch an mich. Ja? Bei all den Texten, die ich in der Bibel lese, die für mich sehr wunderbar erscheinen. Ja? Jesus wird die Wunder nicht wiederholen. Ja, sie sind exemplarisch. Vertraue ich diesem Wort Gottes oder nicht? Und diese Frage, die muss ich mir fast täglich beantworten. Ist das, was ich da lese, egal welche Seite ich aufschlage, Gottes Wort für mich? Ist es Gottes Botschaft an mich? Und ist das etwas, wofür ich mich entschieden habe, dass es wahr ist? Meine Bekehrung liegt so ungefähr 40 Jahre zurück, ein bisschen mehr als 40 Jahre. Ich bin ungefähr so im Alter von 18 Jahren zum Glauben gekommen, habe ganz bewusst eine Entscheidung getroffen und auch richtig eine Bekehrung erlebt. Ja, ich kenne also das Früher oder das Vorher und das Nachher. Ja, und ich muss euch echt sagen, den größten Spaß hatte ich daran, um es mit dem Wort zu sagen, ja, dass ich erkennen durfte, es gibt ein ewiges Leben. Damit hat Jesus Christus bei mir die Sinnfrage geklärt. Was soll das ganze Dasein dann, wenn dann am Ende Padauz alles vorbei ist? Warum soll ich zur Schule gehen? Warum soll ich einen guten Beruf lernen? Warum soll ich eine Familie gründen? Warum soll ich mich anständig verhalten in dieser Gesellschaft, wenn am Ende doch alles aus ist? Das waren meine Fragen gewesen. Ja. Und weil ich wusste, auf einmal, es ist nicht alles aus. Und ich habe schon jetzt die Gelegenheit, mit diesem Jesus, der die Sinnfrage geklärt hat, mein Leben zu leben. Das hat mich sowas von begeistert. Ja. Und darum ist Auferstehung für mich tatsächlich immer noch das schönste Thema. Aber ich will aus dem Schwärmen etwas rauskommen, gehe weiter. Warum ich diese Fragen interessant finde, konnte Jesus zum Beispiel auch fotografiert werden oder nicht? Ja? Schlag das bitte mal genau in der Bibel nach, wer ihn denn überhaupt gesehen hat. Ja? Es ist nachweislich, ja, dass Jesus nur von Gläubigen gesehen wurde. Ja? Du hast nicht einen einzigen Text im Neuen Testament, dass irgendein Römer, geschweige denn Pontius Pilatus, ja, das wäre ja was gewesen, ne, wenn der den noch mal gesehen hätte, ja, den er selber ans Kreuz hat schlagen lassen. Ja, gibt es keinen Text, dass er sich diesen Menschen noch mal gezeigt hat. Ja, ausschließlich, ja, haben Gläubige ihn gesehen. Ja. Selbst bei der Bekehrung des Paulus ist das auch eine Art Geheimnis. Ne? Bei Saulus Bekehrung sahen die Begleiter, steht in dem Text, niemanden. Ja? Und sie verstanden auch die Stimme nicht. Was sie mit wahrgenommen haben, war das helle Licht, was irgendwie diese Reisegesellschaft umleuchtete. Und sie hörten auch eine Stimme, aber sie verstanden die Stimme nicht. Und gesehen haben sie niemanden. Es wird auch nicht berichtet, ob Paulus Jesus in dem Moment gesehen hat. Ja? Aber auf jeden Fall ist eine deutliche Kommunikation zwischen diesem Jesus und Paulus überliefert, die nur zwischen ihm und Jesus dokumentiert ist und nicht zwischen den Reisebegleitern. Ja? Apostelgeschichte 9, 22 und 26. Dreimal taucht diese Begebenheit in der Apostelgeschichte auf. Einmal im Original und zweimal wird sie von Paulus im Rückblick berichtet. Im selben Buch, das er selber nicht geschrieben hat, sondern das Lukas aufgeschrieben hat. Der muss also gut recherchiert haben und den Paulus gut interviewt haben. Damit ist die Frage angerissen, aber natürlich nicht beantwortet, konnte Jesus fotografiert werden. Ja. Ich muss euch allerdings gestehen, ich habe den Verdacht, wir können sie nicht beantworten. Weil es wäre absurd, wenn ich das konsequent anwende, was ich in der Bibel lese, ja, dann würde, wenn ein Heide die Kamera in der Hand gehabt hat, Jesus nicht abgebildet werden. Wenn ein Christ die Kamera in der Hand gehabt hat, würde Jesus drauf sein auf dem Foto. Das ist natürlich für uns aufgeklärte Menschen ein bisschen schwierig zu denken und nachzuvollziehen. Aber das wäre die Konsequenz aus diesen Texten. Ja, und darum vermute ich, kann man diese Frage nicht beantworten. Vielleicht ist sie auch gar nicht notwendig, dass sie beantwortet wird, weil Jesus Christus gesagt hat, wer ist selig? Die nicht sehen und doch glauben. Ja, da ist das ganz Entscheidendste. Und Glaube ist ein Wort im Neuen Testament für Vertrauen. Ja, ich bin herausgefordert, auch heute noch, ja, zu vertrauen, dass Jesus Christus lebt. Und ich mache die Erfahrung, dass dieses Vertrauen in Jesus Christus sich wirklich bewahrheitet und auszahlt und dass es tagtäglich so ist, dass ich das wahrnehme. Manchmal lasse ich mich auch hinleiten zu der Aussage, wenn ich keine Wunder sehen würde, würde ich nicht an sie glauben können. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich bin auch ein sehr rationalistisch denkender Mensch. Wenn ich keine Erfahrung mit Gott machen würde, dann würde mir das unsäglich schwer fallen. Rein theoretisch nur daran zu glauben, dass ich einen persönlichen Heiland habe. Ja. Ich persönlich brauche die Erfahrung und ich mache die Erfahrung auch mit Gott im Alltag. Und jetzt muss ich eben gucken. Genau, das hatte ich eben schon. Ja, genau, jetzt bin ich ein weiter. Ne? Das ist mein Appell an uns und auch immer wieder an mich. Vertraue Jesus Christus und seinem Wort. Ich versuche das manchmal so zu erklären für mich, damit ich es verstehen kann. Ja? Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Das haben wir ja auch so formuliert, der Logos, ja? Im Johannesevangelium. Und die Bibel ist das niedergeschriebene Wort Gottes. Beides lässt sich nicht voneinander trennen. Jesus Christus sagt beides. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt auch, dein Wort, Gott, ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Er betont, beides ist Wahrheit. Er selbst ist Wahrheit und Gottes Wort ist Wahrheit. Das lässt sich, glaube ich, nicht auseinanderklamüsern. Wir müssen das als eine Einheit sehen. Und das bedeutet, in dem Lesen der Bibel, ja, begegne ich immer der Stimme des guten Hirten. Ja, mit einem gewissen Anspruch an mein Leben, aber auch mit einer gewissen Bestätigung an mein Leben. Und darum im Petrusbrief, nicht im Petrusbrief, sondern im Lukas-Evangelium, sagt der Petrus, als der herausgefordert ist, nach einer ergebnislosen Arbeit nochmal auf den See zu fahren, diese Aussage, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das ist Vertrauen. Ja? Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch selbst empfangen habe. Ja? Das Reich Gottes wird nicht erarbeitet. Glaube wird nicht erarbeitet. Glaube bekommt man nicht aufgrund von Leistung, sondern Glaube wird einfach empfangen, geschenkt und gegeben. Das ist auch ein Geheimnis. Was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Paulus war so von überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist, ja, dass er den Korinthern an anderer Stelle schreibt, wenn das nichts ist und wenn das nicht stimmt, dann sind wir die elendesten aller Menschen. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja? Weil das aber wahr ist, ist er zum Apostel geworden und hat unermüdlich in der damaligen bekannten Welt Gemeinden gegründet. Und es ist die einzige Erklärung, warum er diese Kraft hatte und dieses Durchhaltevermögen und diese Sendung hatte, dass er wirklich Jesus Christus begegnet ist, obwohl er selbst kein Zeuge der Auferstehung war. Paulus ist später zum Glauben gekommen. Er hat an der Auferstehung irgendwo noch gar nicht an Gott geglaubt, sondern er hat Jesus ja erst verfolgt und ist dann zum Glauben gekommen. Ja? Aber er bezeugt es hinterher, ja? Dass er es selbst von Gott empfangen hat. Und darum gibt es wahrscheinlich einen Maßstab, ob du den Herrn jetzt schon sehen kannst oder vielleicht auch nicht. Ja, und ich denke, das entscheidet sich an der Wiedergeburt zum neuen Leben, ob wir den Herrn leben sehen können oder nicht.
Ich würde mich mal sehr interessieren, der Herr möchte doch Friede für uns alle. Friede
ja.
Bedeutet das helle Licht. Also sehen wir den Herrn nicht ganz einfach, indem wir das helle Licht sehen.
Ist ein gutes Bild. Ja? Jesus Christus ist auch Licht und Wahrheit, ganz genau. Ja, aber ob wir das wahrnehmen oder nicht, ja, das hat Jesus Christus erklärt. Ne? Und er hat es erklärt einmal in Johannes 3. Er sagt dem Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja? Warum sagt Jesus Christus hier sehen? Warum sagt er nicht, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen? Oder sonst besteht für ihn das Reich Gottes nicht? Das steht wörtlich. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja? Oder ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Was ist denn letztendlich der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Menschen? Das ist tatsächlich ganz einfach. Der neue Mensch hat den Heiligen Geist. Ja? Und diese Voraussetzung wird wahrscheinlich da sein, ja? Um wirklich das Reich Gottes wahrnehmen zu können, Wunder auch als solche Wunder zu erleben oder, wenn man ihn nicht hat, Erklärungen zu finden, warum sich denn dieses und jenes so ereignet hat, wie es denn passiert ist. Ja. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben als Christen Wunder erleben. Entscheidend ist, wie nehmen wir das in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus Christus wahr? Ja. Kann ich Danke sagen, Herr Jesus? Und wenn es ganz banal ist, dass du mir in der größten Rush-Hour im letzten Moment noch vor dem Bahnhof einen Parkplatz gegeben hast, damit meine Fahrgäste noch rechtzeitig den Zug erreichen konnten, ja? Oder ist es einfach die Forschheit meiner Persönlichkeit, dass ich so dreist bin und noch mitten in diese Menge reinfahre, ja? Und darauf hoffe, dass irgendwann noch ein Parkplatz frei ist. Es ist beides möglich. Ja? Ich persönlich neige zum Ersteren. Ich sage immer Danke für Kleinigkeiten in meinem Leben, ja. Traue mir aber auch manches zu, muss ich auch gestehen, ja. Mache dann aber auch die Erfahrung, dass Vertrauen in Jesus Christus sich wirklich auch lohnt und auszahlt, ja. Gottes Geist, lesen wir im Neuen Testament, erklärt, bezeugt, beschreibt mir selber, dass ich Gottes Kind bin. Das macht er mit jedem Gläubigen. Ja. Und darum ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, ja. Von Neuem geboren zu sein. Und darum kann ich nur einladen, gerade am Ostertag, wenn es um die Auferstehung geht und wenn das das Größte ist, was dir und mir geschenkt werden kann, Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf Herrlichkeit, auf erledigt sein, der ganzen Misere dieser Welt, ja, dann ist das die größte Einladung, zu Jesus Christus zu kommen. Und wenn du es noch nicht getan hast, mach es heute, am Auferstehungstag. Dann wäre das deine persönliche erste Auferstehung. Ja. Meine liegt über 40 Jahre zurück. Die Bekehrung zu Jesus Christus gibt dir persönlich das ewige Leben. Und in dem Moment bist du bereits mit Jesus Christus auferstanden. Und das, was irgendwann noch kommt, dass unser Leib natürlich zerfällt und wir am Ende auch noch ein biologisches Ende haben mit unserem Leib auf dieser Erde, ist für den Gläubigen dann tatsächlich nur ein Übergang, ja, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und so real, wie das Grab leer war, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, ja, so real wird auch dieser Übergang sein in die Herrlichkeit zu Jesus Christus. Und das darf sich verankern in unserem eigenen persönlichen Herzen. Darum noch ein paar Gedanken zum Leben und zum Alltag dazu. Ja. Wir grüßen uns, der Herr ist auferstanden, und sagen wahrhaftig, der Herr ist auferstanden. Wenn du morgen ist Montag, ist noch Feiertag, aber wenn du am Dienstag an deine Arbeitsstelle kommst oder in deine Schulklasse kommst und rufst, Heureka, der Herr ist auferstanden, was wären die Antworten? Wahrscheinlich irgendwas, keine Ahnung. Ich kann das auch nicht vorhersehen. Ich weiß auch nicht, ob ihr es wirklich machen sollt. Ja? Ne? Aber da ist ein Unterschied, ne? Zwischen dem freien Bekenntnis, auch in einer christlichen Gemeinde und auch überhaupt, wenn man das versteht, wenn man das wahrnimmt, ja, und dem Denken in dieser Welt. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, ja, dass das Geheimnis der Auferstehung dich und mich beseelen kann, ja, mutig ein Zeugnis für diesen Jesus Christus zu sein, ja, weil es letztendlich wichtig ist für jeden Menschen, diese endgültige Frage zu klären. Wo verbringst du denn die Ewigkeit? Und da ist doch ein peinlicher Moment, vielleicht viel zu billig, als dass man sagen könnte, ich gebe dieses Zeugnis nicht weiter. Ich möchte nicht, dass du oder ich in eine peinliche Situation kommen. Ja? Aber lasst uns mutiger werden bei dem Thema, ja, das, was Paulus später geschrieben hat, die Hoffnung zu bekennen, die in uns ist, und die Begründung zu geben. Wo ist es an der Zeit, Jesus zu vertrauen und auf sein Wort hin zu handeln? Ja, das kann in manchen anderen Bereichen in deinem Leben sein, da denkst du schon lange über etwas nach, das müsste eigentlich mal langsam umgesetzt werden, diese Konsequenz. Ja. Ich muss es endlich mal tun. Ja. Lass dich aufgrund der Auferstehungshoffnung, ja, dahin bewegen, dass all die Dinge, die vielleicht negativ in dieser Welt sein können oder schwierige Konsequenzen sein können, ja, gemessen an dem, was Jesus dir schenkt, absolut gering zu schätzen sind. Der nächste Gedanke: Welche Gedanken löst das Wort Ewigkeit eigentlich in mir aus? Das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, es gibt Menschen, die haben Angst vor der Ewigkeit und die können und wollen nicht sterben. Beides schon auch erlebt. Ja. Es gibt aber auch Menschen mit einer wirklich echten, guten Ewigkeitshoffnung. Ja, und die wissen, dass sie auf der anderen Seite von den guten Armen eines himmlischen Vaters empfangen werden. Ja. Was die anderen denken, muss mich an der Stelle überhaupt nicht berühren. Entscheidend ist, was denke ich? Ja. Was denke ich über Ewigkeit? Freue ich mich darauf, dass Jesus Christus wiederkommt? Freue ich mich darauf, einmal in Herrlichkeit bei ihm zu sein? Ja. Oder singe ich so ähnlich, wie Manfred Siebald vor einigen Jahrzehnten getextet hat, Herr, komm doch wieder, doch jetzt noch nicht, weil man sich es vielleicht ganz gut eingerichtet hat in dieser Welt. Welche Gedanken löst das Wort Ewigkeit in mir aus? War für mich auch ganz neu, mal wieder etwas nachzudenken. Dann sehe ich mich grundsätzlich von Gott eingeladen, begleitet und getragen. Das ist für mich für den Alltag ganz wichtig. Ja, wenn der Alltag eben seine Termine hat, seine Arbeit hat, seine Verpflichtungen hat. Ja, und vor allen Dingen, wenn irgendwelche Rechnungen kommen oder wenn irgendwelche Botschaften kommen, ja, wenn endlich das lang ersehnte Knöllchen da reinflattert und du stehst noch drin, du musst nicht sofort bezahlen, sondern du musst noch so einen Antwortbogen ausfüllen, da weißt du sofort, es wird teuer. Ja, wenn diese Dinge da sind des Alltags, ja, sehe ich mich trotzdem grundsätzlich von Gott begleitet und getragen. Das hat etwas mit Frieden, mit Gott zu tun. Und dieser Friede, der entsteht durch Auferstehungshoffnung. Und das Letzte ist, kann ich persönlich mit Überzeugung von der Hoffnung sprechen, die in mir ist. Ja. Bleiben wir mal beim kleinen Alltag. Da quatscht dich der Nachbar über den Gartenzaun an. Wenn man sagt doch, Wolfgang, du bist doch Christ. Jetzt ist Ostern. Wie ist das denn wirklich mit der Auferstehung? Ist er auferstanden oder nicht? Ich sage euch die Antwort nicht vor. In eurer Situation müsst ihr die selber finden. Ja. Aber ich bitte Gott, dass er den Mut mir schenkt, klar zu sagen, ja, ich bin davon überzeugt, das Grab ist leer gewesen. Ja. Und Jesus Christus ist auferstanden und er lebt und er ist jetzt auch, mein lieber Nachbar, im Gespräch zwischen dir und mir dabei. Das wäre gut, wenn der Herr mir diesen Mut schenken würde. Und dafür bitte ich ihn. Amen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir einfach dafür, dass du den Tod überwunden hast und dass das nicht eine theoretische Aussage ist in deinem Wort, sondern dass das Realität ist, dass das sich wirklich ereignet hat, damals in Zeit und Raum. Dass die Jünger und Jüngerinnen dich gesehen haben, dass du dich ihnen gezeigt hast, ihnen auch erwiesen hast, dass man deine Wundmale sehen konnte und jeder, der an dich glaubte, damit tatsächlich erkennen konnte, dass du es bist, der gestorben war, der tot war und wieder zu neuem Leben erweckt wurde und auferstanden ist. Danke, dass wir als deine Jünger und Jüngerinnen dieser Auferstehung teilhaftig sind, dass du sie uns auch geschenkt hast und dass wir mit Aufblick zu dir auf diese Herrlichkeit, auf diese Ewigkeit zugehen dürfen. Amen.